ihr mich auch hört. Ich habe gesagt, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und Gott hat mir was aufs Herz gegeben, was ich heute einfach mit euch teilen darf. Und zwar wird das Thema sein, wie wir dem Herrn nahe sind. Und werde einfach darauf eingehen, auf unser Herz, wo Jesus sagt, auf dieses Herz schaue ich, da bin ich nahe. Das ist mir wichtig. Und einfach dann auch gucken, wie wir unser Herz bewahren können und was das Resultat davon ist, wenn wir das tun. Und so zum Einstieg möchte ich ein paar Bibelverse mit euch lesen. Also wer mitlesen will, ihr könnt eure Bibeln mal rausholen. Das sind ein paar Bibelstellen, um einfach so einen Einstieg zu finden in das Thema und darauf aufzubauen. Und die erste Stelle, die ich mit euch lesen möchte, die steht im Psalm 27, Vers 4. Psalm 27, Vers 4. Und ich lese es mal vor. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und ich finde diese drei Worte so besonders. Das heißt, das ist das, wonach wir trachten sollen, ist zu wohnen im Hause des Herrn, ihn anzuschauen und nachzudenken in seinem Tempel, über sein Wort, über ihn nachzudenken. Und in der Bibel wird einfach das Volk Gottes, das wir ja sind, jeder, der Jesus in sein Herz eingeladen hat, wir gehören zum Volk Gottes. Und Gott sagt, dieses Volk Gottes, das wird beschrieben, dieses Volk, das wirklich danach trachtet, Gottes Angesicht zu sehen. Das wirklich sagt, das ist das eine, wonach ich trachte, ich möchte Gottes Angesicht sehen. Und das wird eigentlich mit einer Frage formuliert in der Bibel. Das finden wir in Psalm 24, also nicht weit davon entfernt vom ersten, Psalm 24, ab Vers 3. Und es beginnt mit einer Frage, wer darf beim Herrn sein, wer darf ihn sehen? Und da steht, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann kommt die Antwort, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und dann heißt es, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Gott Jakob. Also wird beschrieben, ja, wie dieses Volk aussieht, wie wir aussehen, die wir Gottes Angesicht suchen. Es gibt eine ganz klare Beschreibung davon. Und der Herr selber sagt uns im Wort auch, wo er sagt, da ist mein Wohnort, hier wohne ich, da bin ich nahe, da halte ich mich gerne auf. Und da möchte ich mit euch einfach noch drei Bibelstellen lesen, wo das so deutlich wird, wo Gott selber sagt, da wohne ich. Und die erste ist in Jesaja 57, Vers 15. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Also Gott sagt hier zuerst, im Heiligen wohne ich, stimmt? Und die Bibel, die lehrt uns ja auch, wenn wir Jesus Christus zu unserem Herrn gemacht haben in unserem Leben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, wenn Jesus in unser Herz eingezogen ist, dann sagt die Bibel, sind wir nach der Bibel Heilige und Geliebte. Wir sind Heilige. Und Gott sagt hier, ich wohne im Heiligen. Also er wohnt wirklich in uns. Und er sagt auch, ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Und dieses zerschlagene und gebeugte Geist, das finden wir auch in anderen Versen. Also es scheint Gott sehr wichtig zu sein. Es ist Gott sehr wichtig, dass er sagt, da halte ich mich auf, wo ich diesen zerschlagenen Geist finde. Und wir werden danach gucken, was bedeutet überhaupt zerschlagen. Was meint Gott damit? Und in Psalm 34, Vers 19, da wird es wiederholt, da geht Gott nochmal drauf ein und sagt, wo er nahe ist, wo er ist. Psalm 34, 19. Hier sagt der Herr, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Also auch hier wieder. Er sagt, denen bin ich nahe. Und das Thema ist ja heute so, wie sind wir Gott nahe? Gott nahe sein. Er sagt, bei dem, der diesen zerbrochenen Geist hat, der zerschlagenen Geistes ist. Und auch Psalm 51, Verse 18 und 19, betont es auch nochmal. Also es kommt wirklich, es wird mehrmals genannt. Und ich glaube, wenn der Herr sich wiederholt in der Bibel, dann will er da auch so ein Augenmerk drauf legen und sagen, das ist wirklich wichtig. Das ist wichtig für uns. Und da steht, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes, also das, worauf der Herr guckt, wo er sagt, das sollen wir ihm geben. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, bist du Gott nicht verachten. Also das sind jetzt nur drei Bibelstellen, es gibt auch mehrere, die einfach dazu ja eine Aussage treffen, dass Gott wirklich da wohnt und dass er da nahe ist, wo er dieses zerbrochene Herz findet, wo er diesen zerschlagenen Geist findet. Und ich habe mich gefragt, was heißt denn dieses zerschlagen, was heißt das gebrochen? Man mag ja vielleicht zuerst denken, heißt das, ich muss ein krankes Herz haben? Aber das meint es überhaupt nicht. Sondern wenn man in der Studienbibel das nachschlägt, das ist unter dem der Nummer 1828 in der Studienbibel, das Wort heißt im Urtext Dakka. Und Dakka meint, neben zerschlagen meint es einfach gedemütigt. Also Gott wohnt da, wo dieser demütige Geist ist. Das ist das, wo er sagt, da wohne ich, dem Menschen bin ich nah und darauf, danach halte ich Ausschau, das suche ich. Und unter gedemütigt denke ich mir, können die meisten, wir haben ein Verständnis davon, was Demut bedeutet. Ne? Man kann das so, man weiß eigentlich, was es bedeutet. Aber ich habe nochmal genau geguckt, was die Bibel sagt. Und die Bibel gibt eine Definition wirklich, was Demut wirklich bedeutet. Und macht irgendwie einfach nochmal so deutlich, auch für uns, um zu wissen, okay, weil Gott sagt, danach gucke ich. Also es ist für uns wichtig zu wissen, was bedeutet denn diese Demut. Und das Wort demütig, das wir in der Bibelstelle Matthäus 11, 29 finden, auf die Bibelstelle werde ich nachher eingehen, nur dass ihr wisst, wo ich das Wort entnommen habe, bedeutet nach dem Sprachschlüssel, das Wort heißt Tapainos, und es sagt, dass sich Demut bei Menschen darin ausdrückt, dass wir wissen, dass wir nur Geschöpf und nicht Schöpfer sind. Also es gibt jemand, der über uns steht. Ja? Und das bedeutet demütig. Und eine Stelle weiter in der Studienbibel, eine Nummer weiter, das Wort Demut, das möchte ich auch nochmal sagen, was das bedeutet, die Definition, falls das Wort heißt Tapainophrosyne. Und es bedeutet, dass der Mensch, wenn er gesündigt hat, dass er das anerkennt, also dass er seine Sündhaftigkeit anerkennt vor Gott. Das bedeutet nicht, dass wir da drin bleiben, aber das bedeutet auch nicht, dass wir davon weggucken und sagen, mit mir ist alles okay, ich bin schon ganz richtig so, wie ich bin. Es gibt eigentlich keine Fehler, sondern Demut bedeutet, das anzuschauen, auch zu sehen, wo ist Sünde in meinem Leben, mich damit zu konfrontieren und vor Gott damit zu gehen. Also das anzuschauen und meint die absolute Abhängigkeit von Gott, die nichts von sich selbst, aber alles von Gott erwartet. Und das finde ich besonders schön, diese Definition, eine Abhängigkeit von Gott zu haben, die wirklich nichts von sich selbst erwartet, sondern alles von Gott erwartet. Und es bedeutet die Niedrigkeit des Geistes. Und ich habe mich gefragt, Gott hat ja gesagt, ich wohne im Heiligen. Er wohnt in unserem Herz. Wenn Jesus der Herr in unserem Leben geworden ist, dann wohnt Jesus in unserem Herz. Und ich habe mich gefragt, das ist die Wohnstätte von Gott. Und ich habe mich gefragt, wie sieht mein Herz aus? Wie sieht diese Wohnstätte aus, wo Gott drin lebt und wo Gott sagt, da wohne ich? Findet er das in meinem Herzen wieder, wonach er Ausschau hält? Findet er das wieder, wo er sagt, danach gucke ich, da wohne ich, da bin ich nahe, da kann ich mich ausbreiten, da habe ich Raum? Und habe mich einfach auch gefragt, wo habe ich diese Abhängigkeit von Gott, wo ich nichts von mir selber erwarte, nicht denke, dass ich in irgendeiner Selbstgerechtigkeit irgendwas zu geben hätte oder schon ganz gut in mir bin, sondern habe ich diese absolute Abhängigkeit von Gott zu wissen, alles, was ich brauche und was mir Leben gibt, kommt von Gott, ich bin total abhängig von ihm. Und oder wo sind vielleicht auch eigene Sachen in meinem Herzen? Wo verlasse ich mich auf mich selber? Sind die drin in meinem Herzen? Räume ich die aus? Ich habe mir das so vorgestellt, wenn man das so sich bildlich einfach vorstellt. Mein Herz ist die Wohnstätte von Gott. Und unsere Wohnstätte ist ein Haus. Wir wohnen in Häusern. Und ich habe mir das mal so bildlich vorgestellt. Ich habe gedacht, ja, wenn in meinem Haus Unordnung ist, wenn alle Dinge irgendwie rumfliegen, habe ich weniger Freiheit, mich zu bewegen. Stimmt? Je mehr Sachen einfach da sind, die vielleicht auch ungeordnet sind, desto weniger kann ich mich ausbreiten. Aber wenn die Dinge im Haus an die Stellen kommen, wo sie hingehören, und wenn vor allem auch die Sachen, die gar nicht in das Haus gehören, aufgeräumt werden und weggeschmissen werden, desto mehr Freiraum ist in dem Haus, desto mehr kann ich mich bewegen. Vor allem die Dinge, die nicht reingehören, dass ich sie wegschmeiße. Dann habe ich Raum in diesem Haus, um mich zu bewegen. Und ich glaube, das ist auch so im übertragenen Sinne, dass wir uns das so vorstellen können, dass Gott möchte gerne Raum haben in deinem Herzen. Er möchte gerne Raum haben in meinem Herzen. Und dass man sich da einfach fragt, wo habe ich eigene Dinge, die eigentlich rausgehören, die den Herrn einschränken, weil er nicht so viel Platz hat, sich zu bewegen, weil so viel von mir einfach da ist. Oder habe ich diese Abhängigkeit, wo ich sage, das, was an eigenem in mir ist, und das bringt nie Leben, das räume ich raus, das stelle ich beiseite, das kommt aus meinem Herzen raus und Gott hat Raum, sich zu bewegen in meinem Herzen. Und es ist Gott wichtig, ne? Weil er sagt, er guckt auf dieses demütige Herz und demütig meint, diese Abhängigkeit von ihm zu haben. Und ich finde es so schön, wenn Jesus uns was sagt, dann sagt er nie etwas zu uns, was für uns nicht möglich wäre, auch danach zu leben. Sondern wenn er uns was sagt, dann gibt er uns auch eine Anleitung und eine Hilfestellung und dann ist es möglich, so zu leben. Gott würde nie zu uns was sagen, was unmöglich ist für uns, so zu leben. Und ich habe mich gefragt, wie halte ich mein Herz rein? Wenn mir gehört, danach guckt Gott, jetzt ist ja für uns wichtig, wie können wir denn unser Herz bewahren? Wie können wir unser Herz reinhalten? Und ich finde es so, das begeistert mich einfach so, diese Bibelstelle aus Matthäus 11, 29, wo Gott uns so genau sagt, wie wir unser Herz einfach reinhalten können und was das für eine Hilfestellung von Gott ist. Und zwar sagt er, lernt von mir. Das finde ich so stark. Das ist nichts, was wir irgendwie denken, oh, wie kriege ich es hin, sondern Gott sagt einfach, lernt von mir. Und er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gott ist demütig, Jesus ist demütig und er sagt, lernt von mir. Das heißt, ich kann diese Demut einfach auch lernen, indem ich auf Jesus gucke, indem ich sage, Jesus ist mein Vorbild, wie hat Jesus gelebt? Und danach mich ausstrecke zu leben, weil er auch sagt, wir werden verwandelt dadurch, dass wir ihn anschauen, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen. Er sagt, lernt von mir. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie war denn das bei Jesus? Wie wurde Jesus demütig? Und finden wir diese Kriterien von der Definition Demut in Jesu Leben? Absolut. Und diese Kriterien dieser absoluten Abhängigkeit von Gott, die nicht von sich selbst, aber alles von Gott erwartet, die finden wir absolut im Leben von Jesus. Weil in Johannes 5, Vers 19, Johannes 5, Vers 19 steht, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Und es war eine Gesinnung, die Jesus hatte, wo er genau wusste, ich kann nichts von mir selber tun, ich bin total abhängig von Gott, dem Vater. Und dieses Kriterium, diese Definition von Demut, diese Niedrigkeit des Geistes, finden wir auch 100% im Leben von Jesus wieder. Denn von Jesus heißt es, er hat sich erniedrigt, er hat sich selbst zu nichts gemacht, er ist Gott und er wurde Mensch, er hat die Herrlichkeit verlassen, er wurde für uns Mensch, er hat sich nicht nur auf unsere Ebene erniedrigt, er hat sich unter uns erniedrigt, indem er alle unsere Schuld auf sich genommen hat, er hat sich wirklich unter alles erniedrigt und hat sein Leben gegeben. Das heißt, Jesus ist das Beispiel für Demut und er sagt, lernt von mir. Finde ich so einen schönen Weg, einfach, dass wir auf Jesus gucken dürfen. Wie bewahre ich mein Herz rein? Ich darf auf Jesus gucken, wie hat er gelebt? Und diese Niedrigkeit des Geistes finden wir vor allem in der Bibelstelle Philipper 2, in den Versen 5 bis 8. Und das möchte ich einfach gerade nochmal vorlesen. Und da steht, habt diese Gesinnung in euch, auch hier wieder, wird jetzt gleich die Gesinnung von Jesus Christus beschrieben und gleich auch wieder in uns, das heißt, habt diese Gesinnung in euch, also dieses Lernen von mir. Und da steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und in der Anmerkung steht, er beraubte sich, er entblößte sich, er entleerte sich. Und das finde ich irgendwie so interessant, wenn wir in diesem Bild bleiben, was ich vorhin mit dem Haus so als Vergleich uns gegeben habe. Wenn wir das wirklich aus diesem Haus raus tun, aus unserem Herzen, dieses eigene, desto mehr Raum hat der Heilige Geist, um sich auszubreiten. Und von Jesus selber heißt es, er hat sich entleert. Und dann steht weiter, und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, hier haben wir die Niedrigkeit des Geistes, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das finde ich so stark, wenn ich darüber nachdenke, wie die Gesinnung Christi ist und war, wie sein Herz ist. Er hat sich wirklich unter alles erniedrigt. Und das heißt, von uns habt diese Gesinnung in euch. Das heißt, dass ich nicht was von mir selber denke, dass ich wer bin, sondern weiß, dass wer Gott in mir ist, das ist mein Wert. Und auch dieses, dass Jesus wirklich gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, ich glaube, das ist für uns auch so ein Bild, dass wir wissen, dass es darum geht, dass wir uns unserem Fleisch für gestorben halten. Dass wir nicht höher von uns denken, sagt die Bibel ja, ne? Als Gedenken sich gebührt, sondern dass wir wissen, wer Gott in unserem Leben ist. Und Gott sagt, habt diese Gesinnung in euch. Und da gibt es eine wunderschöne Verheißung für die, die ein reines Herz haben. Ihr kennt es bestimmt aus den Seligpreisungen, aus Matthäus 5, Vers 8. Da steht, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich finde, das ist so ein Lohn, das ist wirklich das, wofür es sich lohnt zu leben. Dass wir mit Gott sind und dass wir ihn sehen werden, dass wir ihn sehen können. Und dieses Wort rein aus diesem Vers, das reine Herz, heißt nach der Studienbibel im Sprachschlüssel Kataros, das Wort, und es bedeutet rein und sauber und meint eine Reinheit in Hinsicht auf Freisein von Schmutz und Flecken. So wird das erklärt. Also ist die Definition davon. Und da erinnern wir uns natürlich an den Bibelvers, wo es heißt, Jesus kommt zurück zu einer Braut ohne Schmutz und Flecken. Ne? Das ist das, wo Jesus sagt, da wohne ich, da bin ich nahe, auf das gucke ich, danach halte ich Ausschau. Und generell müssen wir natürlich wissen, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann sind wir gereinigt von unserer Schuld. Er hat uns gerecht vor sich gestellt. Das ist so dieses Einmalige, was Gott bei uns gemacht hat. Aber wir können auch, wenn wir sündigen, uns beflecken. Deswegen verlieren wir nicht unsere Kindschaft, unsere Gotteskindschaft, aber wir können uns beflecken. Und da ist es einfach wichtig, dass wir darauf achten, dass wir uns reinhalten und wenn wir uns befleckt haben, dass wir ja einfach Buße tun und davon umkehren. Und auch da gibt Gott uns wieder so eine Anleitung im Wort, wie wir unser Herz reinhalten können. Und zwar sagt er, dass es vor allem durchs Wort Gottes geschieht. Dadurch bewahren wir unser Herz. Denn in Jakobus 1, Vers 26, den werden wir jetzt nicht lesen, falls ihr euch das notieren wollt, Jakobus 1, Vers 26, könnt ihr nachlesen, da steht, dass von dem Wort Gottes auch als dem Wasserbad des Wortes geredet wird. Kennt ihr bestimmt die Stelle, ne? Also wie so eine Dusche stelle ich mir das vor. Wenn wir uns waschen körperlich, dann nehmen wir eine Dusche. Und dass das Wort Gottes so auch ist, das Wort Gottes wird als Wasserbad des Wortes beschrieben. Dass wir wirklich uns reinhalten können durch das Wort Gottes. Und das finden wir in verschiedenen Bibelstellen. Das finden wir auch schon im Alten Testament. Und zum Beispiel im Psalm 119, Vers 9, ein Psalm aus dem Alten Testament, der das auch wiedergibt, was im Neuen Testament steht, dass wir uns wirklich durch das Wort Gottes reinhalten. Und da heißt es nochmal diese Frage, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Und die Antwort ist, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Also auch hier wieder diese Anleitung von Jesus, wir halten unser Herz rein, indem wir uns nach dem Wort Gottes bewahren. Und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich auch klar, weil das Wort Gottes wird als Spiegel beschrieben. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich, wie ich beschaffen bin, stimmt? Da würde ich auch irgendwelche Unreinheiten auf meiner Haut entdecken, die ich vielleicht sonst nicht wüsste, dass ich sie habe, aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich sie. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Manchmal sind uns vielleicht manche Dinge nicht so bewusst, aber wenn wir ins Wort Gottes gehen, das sagt ganz klar, wie wir leben sollen, dann werden einfach Dinge in uns offenbar, weil sie werden uns gespiegelt. Das ist wie ein Spiegel, in dem ich erkenne, oh, da ist das noch in meinem Leben. Das ist eine Hilfe von Gott, wo er sagt, guck mal, ich gebe dir mein Wort. Da kannst du das einfach entdecken. Und es heißt ja auch, dass das Wort Gottes ein Richter ist über die Gesinnung unseres Herzens und über unsere Gedanken. Und auch das finde ich total stark. Also das könnt ihr nachlesen in Hebräer 4, Vers 12. Das finde ich wirklich stark, weil es uns nochmal zeigt, wo sind Gedanken, die ich denke, sind sie Gottes Gedanken oder sind es meine Gedanken? Das Wort Gottes zeigt uns das. Weil das Wort Gottes uns zeigt, wie Gott denkt. Und dann wird es einfach so geschieden, was ist Seele, was ist Geist. Und das finde ich einfach schön, dass Gott uns dadurch offenbart, einfach wo Dinge auch in unserem Leben noch zu klären sind. Wo diese Dinge, wenn wir in diesem Bild von dem Haus bleiben, eigene Dinge sind, die wir wirklich rausschaffen sollen. Wo wir sagen, das kommt raus, damit der Heilige Geist mehr Raum hat. Und so ist es geistlich auch zu verstehen in unserem Herzen, dass wir einfach gewisse Dinge, die uns das Wort Gottes widerspiegelt, die nicht in Gottes Willen sind, dass wir die raustun. Dass der Heilige Geist wirklich Raum hat in unserem Herzen. Und Sprüche 4, ab Vers 23 möchte ich noch lesen mit euch, wo es auch darum geht, dass wir unser Herz bewahren sollen. Also Sprüche 4, ab Vers 23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wir wissen ja, dass die Quelle des Lebens Jesus Christus ist. Das heißt, diese Quelle des Lebens entspringt in meinem Herzen. Jesus Christus wohnt in meinem Herzen. Und deswegen ist es wichtiger, als irgendwelche Sachen zu bewahren, dass wir unser Herz bewahren, weil da drin lebt Gott. Und dann heißt es weiter, lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Und ich denke, wenn man das so zusammenfasst von dem, wie es jetzt heißt, worauf wir achten sollen, dann ist mir so ganz eindrücklich vor allem dieses, deine Blicke, die sollen geradeaus gehen auf Jesus. Nicht nach rechts, nicht nach links, nicht auf das gucken, was die Welt mir bietet, nicht nach dem gucken, wo ich vielleicht Anerkennung für meine Person kriegen kann oder Ruhm oder sonst was, was vermeintlich irgendwas in uns stillen könnte, sondern wo Gott sagt, hab diesen Blick auf mich. Denn alles andere wird uns verschmutzen und hat auch keinen ewigen Bestand. Aber diesen Blick gerade auszuhalten auf Jesus und zu wissen, wo wir hingehen und was unser Ziel ist, danach zu trachten, mit Gott zu sein, da zu sein, wo Gott wohnt, ihm nahe zu sein, das finde ich so schön, dass er sagt, einfach dieses, hab deinen Blick auf mich gerichtet. Und das finden wir eigentlich auch in diesem Lernen von mir wieder. Ich muss nicht sonst irgendwo suchen, wie kann ich ein Gott wohlgefälliger Mensch sein. Jesus sagt, lern von mir, schau mich an, hab diese Gesinnung in dir, die auch in Jesus war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach, auch wenn wir diesen gerade Ausblick haben, dass wir einfach darauf aufpassen, dass niemand sonst den Stellenwert in unserem Herzen haben darf, den Jesus Christus in deinem Herzen hat. Dass du nichts anderes an diese Stelle stellst. Keine andere Person, keine Dinge und vor allem auch nicht dich selber. Und vielleicht sind wir da am ehesten versucht, uns selber manchmal an diese Stelle zu stellen, weil uns doch gewisse Dinge einfach wichtig sind oder wir Dinge machen wollen, die wir wollen. Und es ist wichtig, dass wir uns darunter demütigen und sagen, Jesus hat diesen ersten Platz in meinem Herzen und nicht ich. Und das eigene soll aus diesem Haus raus, dass er sich ausbreiten kann in meinem Herzen. Und diese Gesinnung, die Jesus hatte, war einfach wirklich dieses Demütigsein und diese Abhängigkeit von Gott zu haben. Nicht zu denken, ich kann schon was bewerkstelligen aus meiner Kraft, sondern das, was ich tue, das tue ich aus der Kraft Gottes. Und wir haben ja auch letzte Woche, hatte Herbert ja auch über Stolz gepredigt und wir haben einfach auch gehört, Stolz kommt vor dem Fall, das heißt, wenn ich mich erhöhe, werde ich erniedrigt werden. Aber Gott sagt, wer sich aber selbst erniedrigen wird, den wird Gott erhöhen. Das können wir in Matthäus 23, Vers 12 lesen. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wenn wir stolz sind, werden wir fallen. Weil Gott sagt, ich gucke nach dem demütigen Herz. Wenn ich aber stolz bin, gehe ich meinen eigenen Weg. Denn Gott sagt, ich bin da nahe bei dir, wo dieses demütige Herz ist. Wenn ich stolz bin, entferne ich mich selber aus der Nähe von Gott. Und nahe bin ich, wenn ich dieses demütige Herz habe. Gott sagt, und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und auch das sehen wir vor allem wieder im Leben von Jesus. Und wir haben ja vorhin diese Stelle gelesen aus dem Philipper 2. Und ein paar Verse unten drunter steht, dass Gott der Vater Jesus erhöht hat. Warum? Weil er sich selbst erniedrigt hat. Und er hat ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Und auch da sehen wir wieder das Vorbild bei Jesus. Jesus hat sich erniedrigt und er wurde erhöht. Und wenn wir uns selber erhöhen, das Einzige, was passiert ist, dass wir uns aus der Nähe Gottes entfernen. Ja. Und Das sind einfach so Anleitungen von Gott, wo er uns sagt, achte darauf, denn so hältst du dein Herz rein. Und im 1. Johannes, könnt ihr vielleicht mal aufschlagen, 1. Johannes Kapitel 1, Verse 6 und 7, diese Bibelstelle, die erklärt uns nochmal, warum wir wirklich ein reines Herz brauchen, um mit Gott zusammen zu sein, weil Finsternis und Licht keine Gemeinschaft miteinander haben können. Also 1. Johannes 1, Verse 6 und 7. Hier steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Und das ist für uns einfach eine Entscheidung zu sagen, ich lebe im Licht, ist einfach eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, ich lebe im Licht, ich möchte da sein, wo Gott ist und ich lasse das Böse, ich lasse meinen Fuß weichen vom Bösen. Und das ist, finde ich, auch wenn man sich das bildlich vorstellt, wieder total klar. Finsternis und Licht, das sind zwei verschiedene Orte. Wie kann ich an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein? Wie kann ich gleichzeitig in der Finsternis sein und gleichzeitig im Licht? Das ist unmöglich. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es ist immer entweder oder und du entscheidest, wo du bist. Und deswegen sagt Gott, du kannst nicht sagen, du wandelst in der Finsternis und bist bei Gott und hast Gemeinschaft mit ihm. Sondern wenn ich da sein will, wo Gott ist und Gott ist im Licht, dann muss ich schon ins Licht kommen. Oder darf ich ins Licht kommen? Und es ist einfach eine Entscheidung zu sagen, ich lebe im Licht. Ich will mit Gott leben, ich möchte da sein, wo Gott wohnt, ich will Gott nahe sein. Und wenn wir im 1. Johannes bleiben, habt ihr vielleicht noch aufgeschlagen, im Kapitel 3, sehen wir auch wieder diesen Zusammenhang zwischen dem reinen Herz und Gott sehen. Und da heißt es in der Mitte vom Vers 2, also 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Also, auch hier wieder dieser Zusammenhang zwischen dem reinen Herzen und wirklich mit Gott sein, ihn sehen. Und jetzt haben wir gehört, was Gott wichtig ist, worauf er schaut. Wir haben gehört auf dieses demütige Herz, auf das Herz, was abhängig ist von ihm. Er hat uns gezeigt, wie wir unser Herz bewahren durch das Wort Gottes, indem wir von Jesus lernen, auf ihn gucken, indem wir seine Gesinnung haben. Und das Resultat von dem reinen Herzen, was Jesus sagt, und das ist wirklich ein Lohn, für den es sich absolut lohnt zu leben. Das haben wir haben den Vers vorhin schon gelesen, aus dem Matthäus 5, Vers 8. Da heißt es, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Auch hier wieder diese Verheißung von Gott, wo er sagt, wenn du dieses reine Herz hast, wenn du dieses demütige Herz hast, du wirst mich sehen. Du siehst mich. Und das ist ja auch jetzt schon. Nicht erst, wenn wir im Himmel sind, können wir ihn in unserem Herzen sehen. Und ich habe so gedacht, was ist, wenn wir vielleicht doch gefallen sind oder doch gesündigt haben? Es ist ja nicht so, dass Gott sagt, ach, jetzt hast du gesündigt, ja schade, jetzt kannst du leider nicht mehr mit mir zusammen sein. Sünde ist wirklich etwas, was uns von Gott trennt. Aber das Schlimmste ist nicht, gesündigt zu haben, sondern in der Sünde zu bleiben. Zu entscheiden, ich bleibe da drin. Aber wir können einfach, und das finde ich, ist so eine Gnade, die Gott uns gegeben hat, wir dürfen wirklich sagen, wenn wir merken, ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt, dann darf ich davon umkehren. Und Buße ist nicht etwas, wo wir denken, oh, ich muss Buße tun, sondern wo wir sagen dürfen, oh, danke, dass ich Buße tun darf, dass ich nicht weiter diesen Weg gehen muss, der mich weiter aus der Nähe Gottes wegtreibt, weil ich vielleicht gar nicht sehe, dass ich auf dem falschen Weg bin, ja? Wo ich denke, danke, Heiliger Geist, dass du mich überführst von Dingen, die nicht richtig sind. Danke, dass du mich erziehst. Danke, dass du mir das überhaupt zeigst. Ich würde ja weitergehen auf diesem Weg, der mich aus der Nähe Gottes wegführt. Aber ich darf Buße tun und sagen, ja, ich habe was falsch gemacht und es war nicht schön. Aber ich darf zu Gott kommen, ihn um Entschuldigung bitten und dass er mir vergibt. Und ich darf das hinter mir lassen. Und ich darf einfach zu Gott kommen. Und es ist etwas, was hier und jetzt passiert. Und nicht etwas, wo wir sagen, ja, bis ich dann irgendwann mal wieder mit Gott zusammen sein kann. Es sind ja so viele eigene Sachen noch in meinem Herzen. Sondern die Dinge, die der Heilige Geist dir jetzt zeigt, die kannst du jetzt raustun und du kannst in dem Moment Gott nahe sein. Das ist nicht, wo man sagt, das ist irgendwann, oh, bin ich vielleicht ganz weit weg von Gott, sondern du kannst in dem Moment entscheiden und sagen, ich möchte in deiner Nähe leben, Jesus. Und ich kann das nur von mir selber so sagen, dass ich das neulich auch so eine Situation gab, wo ich einfach damit konfrontiert wurde, mit einer Herzenshaltung in mir, die ich gar nicht so als solche wahrgenommen habe, aber wo eine Situation kam und ich gemerkt habe, irgendwie, das hat mir nicht so geschmeckt. Und ich habe mich angeguckt und habe gedacht, okay, das ist, weil du da stolz bist. Ich habe einfach gemerkt, da in dieser Situation, du bist stolz. Und dann war das so, dass ich aber Gott erlaubt habe, da reinzukommen und es verlassen habe und mich gedemütigt habe. Und es ist wirklich so gewesen, wie ich gerade gesagt habe, dass es mich so in die Nähe Gottes gebracht hat, dass so eine Dankbarkeit in meinem Herzen war und so eine Nähe und so eine Verbundenheit mit Gott. Und so eine Dankbarkeit, wo ich gedacht habe, danke Heiliger Geist, dass du mich nicht irgendwie rumlaufen lässt, auf einem falschen Weg, der mich aus deiner Nähe treibt und ich merke es nicht, sondern dass du mir das aufzeigst. Und jeder, der sagt, der dieses Herz hat, der sagt, ich möchte, dass der Heilige Geist es mir zeigt, dem zeigt er das auch. Da müssen wir auch nicht rumsuchen, wo sind Sachen in uns, die irgendwie verändert werden, sondern du weißt es, weil der Heilige Geist es dir zeigt und weil das Wort der Spiegel ist, der dir das offenbart. Und es ist einfach unsere Entscheidung zu sagen, ich möchte das wissen, Herr. Wo ist was, was mich trennt von dir? Wo ist was, wo ich mich aus deiner Nähe irgendwie entferne? Und es ist wirklich in dem Moment, es treibt uns so in die Nähe Gottes, in seine Gegenwart. Und es ist so ein Lohn, für den sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und in der Bibel steht auch, dass Buße uns zum Leben gegeben ist. Und das finde ich so wichtig, dass wir diesen Blick von Buße haben. Das ist das Positivste, was Gott uns gegeben hat. Denn sonst hätten wir nie umkehren können, auch von unserem alten Leben. Aber Gott hat gesagt, diese Möglichkeit ist da. Du darfst umkehren vom falschen Weg und du darfst zu mir kommen. Das ist wirklich totale Gnade. Ich bin so dankbar dafür. Und ich möchte dazu ein Beispiel lesen aus der Bibel. Und zwar ist das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Das können wir mal zusammen lesen. Das steht in Lukas 18. Wo es auch nochmal darum geht, wie ist dein Herz? Es geht nicht darum, wo du heute stehst, sondern es geht darum, was machst du da draus? Wenn du heute merkst, es sind Dinge in meinem Herzen, die nicht reingehören, dann geht es nicht darum, dass du dich verdammst oder denkst, ich schlechter Mensch, sondern dass du das bekennst vor Gott, das, was Demut heißt, diese Sündhaftigkeit erkennen, zu Gott gehen, das klären und in dem Moment bist du in seiner Nähe, du bist bei ihm. Und in Lukas 18 lesen wir ab dem Vers 9 bis 14. Ich lese es einfach mal vor. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Auch hier wieder dieses, ja, ich vertraue auf mich selber. Ist nicht diese Abhängigkeit von Gott, die Jesus sucht. Und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Also dieses Gleichnis hat er gesprochen. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich habe, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Also er hat sich konfrontiert, der andere hat weggeguckt, hat gedacht, ich bin gut. Ich habe eigentlich keine Probleme und der andere sieht es und er weiß es und er demütigt sich vor Gott. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn man dieses Resultat sich anguckt, da weiß man doch wirklich, worum es geht. Dass es nicht darum geht, dass man vielleicht vor den Menschen als der tolle Mensch dasteht, der keine Fehler hat, der gut ist, der schon in Ordnung so ist, wie er ist. Dass es nicht darum geht, wie stehst du vor Menschen da, sondern es geht darum, wie stehst du vor Gott da. Denn Gott kennt uns und er kennt unser Herz. Und wir dürfen und wir haben diese Gnade von Gott, wir dürfen unser Herz klären. Ich darf das einfach Gott abgeben. Und auch uns selber, wenn wir in diesem Bild von dem Haus bleiben, wird es erleichtern. Wenn das eigene rauskommt, wird auch uns erleichtern. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir einfach diesen Grund, wofür wir leben, dass wir unseren Blick nicht von dieser kostbaren Perle lösen, wo es uns um irgendetwas anderes geht, vielleicht um uns und nicht mehr um ihn, sondern dass wir danach trachten, bei ihm zu wohnen, ihn anzuschauen, über ihn nachzudenken. Und ja, wie schon gesagt, diese Korrektur vom Herrn ist wirklich auch Gnade für uns. Wird in der Bibel auch Erziehung oder Zucht genannt. Manchmal hat man so ein negatives Verständnis von Zucht. Aber wenn man weiß, warum Gott uns züchtigt, da steht ja, er züchtigt uns, weil er uns liebt, weil er eben nicht will, dass du weiter auf deinem falschen Weg gehst, der dich aus seiner Nähe treibt, sondern Korrektur ist, um dir zu zeigen, guck mal, komm zurück, ja, wieder zu Gott. Dann wissen wir, dass wenn Gott uns korrigiert, dass diese Korrektur oder auch Zucht und Erziehung, dass sie immer ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist, dir Leben zu geben. Dich in die Nähe Gottes zu bringen, dir Leben zu geben. Das ist Zucht, das ist Korrektur, da kann man doch nur sagen, danke. Auch wenn es in dem Moment, ich kenne das auch, dass es in dem Moment vielleicht nicht so schmeckt, ja, wenn Gott einen korrigiert, aber das Resultat ist so köstlich. Und dazu einfach auch nochmal zwei Bibelstellen. Einmal Hebräer 12, Vers 6 und 10 möchte ich lesen. Da steht, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ne? Also wenn du gezüchtigt wirst, wenn du korrigiert wirst, dann kannst du wissen, oh, Gott liebt mich. Warum? Weil er will, dass du in seiner Nähe bist. Und dann steht weiter, denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, also die Menschen, nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Stark, oder? Also wenn Gott uns korrigiert, wenn er uns züchtigt, hat es das Ziel, dir Leben zu geben und dass du teilhaftig bist seiner Heiligkeit. Und im Sprüche 4, Vers 13 steht, halte fest an der Zucht, lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Also Buße ist uns zum Leben gegeben, Zucht, Korrektur ist uns zum Leben gegeben. Wir dürfen sagen, danke, Heiliger Geist, dass du mir Dinge zeigst in meinem Leben. Und wenn wir uns das Beispiel von Hiob angucken, wir können nicht jetzt das ganze Buch Hiob lesen, aber ich möchte so ein paar Sachen rausgreifen. Einfach nochmal, wir wissen, dass Hiob als ein Mann galt, der, kann man in Hiob 1, Vers 1 gleich am Anfang lesen, das heißt, Hiob war rechtschaffen, er war redlich, er mied das Böse, er war gottesfürchtig. Er hat Ansehen gehabt von den Menschen, er war total gesegnet, er hat viel Vieh gehabt, Land gehabt, Familie gehabt. Und wie wir wissen, wird dieser Hiob geprüft, woran sein Herz am meisten hängt. Hängt es an den Segnungen Gottes oder hängt es wirklich an Gott, an ihm selbst? Und wie wir wissen, ist es schon sehr krass, was mit Hiob passiert. Er verliert alles, er verliert sein Vieh, er verliert ne, seine Tiere, seine Familie. Und das ist ja ein Schmerz, den wahrscheinlich die meisten von uns so nicht erlebt haben. Wo ich auch nicht sagen kann, ich weiß, wie es ihm geht, kann ich nicht sagen. Aber das muss schon sehr, sehr krass gewesen sein für den Hiob. Und am Anfang lesen wir, dass es dann trotzdem, dass Hiob nicht sündigte. Dass er noch Gottlob gab. Und im Vers 22 im ersten Kapitel heißt es, bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Und dann wissen wir, dann geht es weiter, dass er auch in der Gesundheit angegriffen wurde und wieder hat er noch nicht gesündigt. Und dann kam es aber dazu, dass Hiob diesen Stand nicht so beibehalten hat und dass er angefangen hat zu fluchen über sein eigenes Leben, dass er angefangen hat, Gott in Frage zu stellen, wirklich Gott sehr stark angeklagt hat. Und ich sag mal so, menschlich gesehen kann man das ja verstehen, dass man nicht das einfach nur so hinnimmt. Ne? Aber er hat Gott einfach hinterfragt in dem, was Gott tut. Und vor allem lesen wir später von der Selbstgerechtigkeit Hiobs. Und das möchte ich einfach gerade nochmal lesen, diesen Vers, der steht in Hiob 32, Vers 1. Wir wissen, dass drei gute Freunde vom Hiob zu ihm kamen und ihn beraten haben. Und da steht in Hiob 32, Vers 1, und jene drei Männer hörten auf, den Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Also das heißt von Hiob, dass er eine Selbstgerechtigkeit hatte. Dass er gesagt hat, ich bin gerecht. Er hat sich nicht selber hinterfragt. Also er hat sich höher geachtet. Und Gott sagt auch im Buch Hiob, dass er nicht auf die Weisheitskundigen schaut. Dass er nicht auf das guckt, wo er sagt, oh, wer kann was, wer hat viel Weisheit, wer ist irgendwie in sich selbst toll. Auch noch nicht mal in erster Linie auf die Taten, sondern er guckt in dein Herz. Und der Hiob hatte diese Selbstgerechtigkeit und Gott konfrontiert ihn damit und fragt ihn, jetzt muss ich den Vers gerade mal suchen, ich glaube Hiob 40, Vers 8 steht da. Genau, Hiob 40, Vers 8, konfrontiert Gott den Hiob und sagt, willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Also Gott hat sehr wohl gewusst, was im Herzen vom Hiob ist. Und er sagt, bin ich in deinen Augen schuldig, damit du gerecht bist, dass du deine Selbstgerechtigkeit behältst? Und Gott spricht zum Hiob und der Hiob, der wird wirklich überführt. Der wird überführt. Und es ist seine Gnade, dass er eingeht darauf. In Hiob 42, Vers 2 steht, da sagt Hiob zu Gott, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und er erkennt einfach Gott in seiner Göttlichkeit an und sagt, ja, du stehst über mir. Und er hat sich in dem Moment gedemütigt. Er hat seine Selbstgerechtigkeit verlassen, hat sich gedemütigt vor Gott. Und das Resultat, wir haben ja gesagt, das Resultat von einem reinen Herzen ist, dass wir Gott sehen, dass wir ihm nahe sind. Und das finden wir auch hier im gleichen Kapitel, Hiob 42, im Vers 5, steht, sagt Hiob dann, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Warum? Weil er sich gedemütigt hat. Das ist, was die Bibel sagt. Glückselig die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Er hat sich gedemütigt und er hat Gott wirklich erkannt. Und dann sagt er weiter, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also er hat wirklich Buße getan. Und er hat diesen Lohn davon getragen, dass er Gott erkannt hat. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns demütigen, dann werden wir Gott einfach auch immer mehr erkennen und sind ihm nahe und sehen ihn, wie er ist. Und das Tolle ist, dass am Schluss von Hiob, dass es dann heißt, nachzulesen in Hiob 42, Vers 12, und der Herr segnete das Ende Hiob mehr als seinen Anfang. Also danach ist sogar, wurde er mehr gesegnet als das, was er am Anfang hatte. Er hat ja wieder Söhne und Töchter bekommen und Vieh und alles und Gott hat ihn mehr gesegnet als am Anfang. Warum? Weil er dieses demütige Herz hatte, weil er sich gedemütigt hat unter Gott. Und so ist es auch für uns einfach ein Segen und wir sind nahe bei Gott, wenn wir uns demütigen. Und wenn wir das einfach nochmal zusammenfassen, wir haben gehört, okay, Gott guckt wirklich auf dieses demütige Herz. Das bedeutet, ich bin abhängig von ihm, ich habe diese Niedrigkeit des Geistes, ich lerne von Jesus, ich habe seine Gesinnung in mir, ich werde gereinigt durch das Wort Gottes, ich bespiegel mich da drin, ich lasse den Heiligen Geist zu mir reden. Und dann haben wir dieses Resultat, für das es sich lohnt, dass wir Gott wirklich sehen. Und wenn wir gesündigt haben, dann dürfen wir jetzt umkehren und sagen, das schmeiße ich aus meinem Haus raus. Und es zieht mich wieder zu Gott in seine Nähe. Und ich hatte auch in diesem Zusammenhang einen Vers noch so auf dem Herzen. Ihr kennt den bestimmt aus Matthäus 19, 30. Da heißt, aber viele Erste werden Letzte und viele Letzte werden Erste sein. Und auch wenn wir jetzt vielleicht zu den Ersten gehören, es kommen vielleicht viele nach uns, die sich bekehren. Gott schaut nicht darauf. Natürlich ist es für uns ein Segen, je früher wir uns bekehren zu Jesus Christus. Natürlich, weil es uns Leben gibt. Aber Gott guckt nicht darauf, wer ist wie lange schon Christ. Sondern Gott guckt darauf, was machst du aus deinem Leben? Was machst du aus dem, was in deinem Herzen ist? Und es ist mir wichtig, dass wir nicht mal zu denen gehören, die Letzte sind, weil wir eins verpasst haben, dass wir auf unser Herz geachtet haben. Wir haben vielleicht viele Sachen gemacht. Aber Gott sagt, er will, dass du und dass wir unter diesen Ersten sind, dass wir unser Herz bewahren. Und der Lohn, der ist groß, denn wir werden ihn sehen. Und ich habe so gedacht, das war einfach so das, was Gott mir aufs Herz gegeben hat. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir einfach auch so da reingehen, zu schauen. Vielleicht hat der Heilige Geist dir irgendwas gezeigt, vielleicht hat dich irgendwas angesprochen, wo du weißt, da ist was in meinem Haus, was wirklich raus sollte. Und du kannst hier und jetzt Gott nahe sein und ihn sehen. Ja, dass wir da einfach gucken, was hat mich angesprochen, dass wir darauf reagieren. Wenn der Heilige Geist zu dir geredet hat, dass du darauf reagierst, weil es ist dir zum Guten, es ist dir zum Nutzen, um dich in die Nähe Gottes zu bringen.